Ihr hört auch weiterhin das freie Senderkombinat FSK auf 93,0 101.4 im Kabel über den Livestream auf der FSK Homepage und seit jetzt schon, keine Ahnung, ein Vierteljahr auf DAB Plus im Kanal 12C mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Und nach langer Zeit, nach 6 Monaten ungefähr, haben wir zu Besuch im Studio Shai.
Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag.
Shai, wir haben uns tatsächlich also vor etwa einem halben Jahr kennengelernt und du hast uns besucht, warst sofort bereit zu sprechen. Du gehörst zu den Menschen, die sich zusammengeschlossen haben hier in Hamburg und eigentlich ja auch weltweit, die begonnen haben, eine Kampagne zu starten zur Freilassung der durch die Hamas entführten Geiseln, indem ihr Plakate in den Städten angebracht habt mit den Bildern der Geiseln.
Das ist wohl wahr.
Vor 3 Wochen ungefähr war ich an verschiedenen Stellen in der Stadt, an ganz unterschiedlichen Orten, in ganz unterschiedlichen Stadtteilen und habe gesehen, dass immer noch die Plakate auch immer wieder neu angebracht werden. Ich habe keines der Plakate gesehen, welches nicht beschädigt gewesen war. Machst du diese Erfahrung wahrscheinlich ja auch?
Ja, das fing schon vor ziemlich langer Zeit an. Bestimmt schon 3-4 Monate her, dass eine Gegenbewegung auf die Straßen ging, die für die Palästinenser war, finde ich zwar falsch, in meiner Sichtweise das als Gegenbewegung zu bezeichnen, weil man kann, wie gesagt, auch für beide Seiten sein. Aber die kamen und die erste Aktion waren tatsächlich die Plakate, die wir geklebt haben, zu zerstören, abzunehmen, zu zerkratzen, zu bemalen. Und das hat nicht nachgelassen. Mhm.
Du sprichst von einer Gegenbewegung. Welche Erfahrung macht ihr damit? Welche Erfahrung machst du damit?
Ich mache die Erfahrung, dass Menschen auf beide Seiten, wenn man nur zwei Seiten nennen will, sich entschieden haben, wenn ich für das eine bin, ich gegen das andere. Und mit aller Kraft. Das bedeutet, es gibt Palästinenser oder welche, die das Gefühl haben, für Palästina zu sein, haben die scheinen durchweg gegen Israel zu sein. Und zwar alles, was passiert. Genauso aber auch andersrum. Also ich kenne und treffe auch viele Israelis, die genauso gegen Palästinenser sind, also die das doof finden, wenn palästinensische Flaggen auf irgendeiner Demo zu sehen sind. Das sind Reaktionen, die ich persönlich nicht, ich kann sie nicht verstehen.
Was wünschst du dir für dein Leben hier unter diesen Bedingungen?
Weltfrieden.
Ich glaube, das hatten wir auch in der ersten Sendung. Ne?
Das kann sein, das habe ich mein Leben lang.
Ja, krass, krass. Weltfrieden. Wir haben ja die Situation jetzt schon geraume Zeit, dass wir quasi umgeben sind von vielen Kriegen. Wir erleben eine rasante Militarisierung hier in Deutschland. Und man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Man befürchtet das Schlimmste sozusagen. Die Menschen in Israel haben mit dem 7. Oktober spätestens das Schlimmste erlebt. Bevor wir aber nach Israel gehen, was heute, glaube ich, den größten Teil der Sendezeit einnehmen wird, Weltfrieden. Ich kann mir das so vorstellen, wenn du, so wie du gesprochen hast, gerade, wenn ich das in eigenen Worten und Gedanken weiterführen würde, dass das bedeuten würde, du würdest gar nicht mehr darauf achten müssen, für welche Seite ist irgendjemand hier gerade am Tisch oder in der Runde oder so, sondern wir sind in einer gewissen Weise gemeinsam und sind zum Beispiel gemeinsam für den Weltfrieden und überlegen uns auch gemeinsam, was wir dafür tun können.
Ja, also ich bin der Meinung, man sollte gegen schlechte Menschen sein und für gute Menschen. Natürlich, jeder, schätze ich, betrachtet gut und schlecht auf unterschiedliche Weise. Aber wir sind uns mit Sicherheit alle einig, dass jemand, der mir schaden will, ist für mich ein schlechter Mensch ist. Und jemand, der mich akzeptiert oder mich mindestens nicht nervt die ganze Zeit und attackiert, ist ein guter Mensch für mich. Und ich wünsche mir, dass man die Menschen in diese zwei Gruppen, wenn man schon was teilen muss, in diese zwei Gruppen teilt und Religion und Herkunft und Farbe und Geschlecht und Beruf und ich weiß nicht, was alles komplett weglässt. Mir wäre am liebsten, man konnte das aus der gesellschaftliches Leben wegradieren und einfach in gut und schlecht teilen. Dann, das wäre für mich schon Weltfrieden.
Ein uralter Menschheitstraum.
Ja, bin auch uralt.
Jünger als ich, vermute ich.
Ja.
Weltfrieden, dieses ganz große Wort. Und ich habe ein negatives Wort dazu. Weiß gar nicht genau, wie ich dieses jetzt sozusagen ins Gespräch bringe. Antisemitismus. Wie konfrontierst du dich erstmal mit diesem Wort und welche Tatsachen in diesem Zusammenhang erlebst du, siehst du?
Ich erlebe dass das meiste Antisemitismus von Menschen kommt, die eigentlich gar keine Ahnung haben. Ich bin fest von überzeugt, dass 99,9% von denen weder ein Jude kennen noch gesehen haben und definitiv nicht gesprochen haben. Das ist ein Wort, die nach meiner Philosophie eigentlich gar nicht existieren soll. Also ich versuche sie zu ignorieren sozusagen, weil das ist mir völlig wurscht, welche Religion jemand hat. Und ich kann nicht gegen einen Glauben von jemand sein. Also wenn jemand irgendwas glaubt, dann glaubt er das. Wir wissen, dass auch im KZ einsperren bringt die Leute nicht um ihr Glauben, vielleicht sogar verstärkt. Deswegen, wenn ich da, ich wusste nicht, warum ich was dagegen machen sollte, aber auch wenn ich wollte, die Tatsache, dass ich das nicht kann, ist eine Realität und da ich nichts dagegen tun kann, vernachlässige ich das. Das ist für mich irrelevant. Also Antisemitismus interessiert mich eigentlich in dem Sinne nicht, sondern einfach allgemeiner Hass gegen irgendjemand ist verabscheue ich. Das ist ja, ich kann das nicht nur auf Antisemitismus reduzieren.
Ja. Eines der ganz starken, vielleicht das ausschlaggebende Moment der Gründung des Staates Israel war ja, dass Juden, Jüdinnen der Welt, besonders in Europa, besonders in Deutschland und ganz besonders durch Deutschland, Schrittweise, wenn man sich die Jahre anguckt von 1918 bis 1938, schrittweise in die Vernichtung gezwungen und geführt wurden. Das war einer der ausschlaggebenden Momente für die Gründung des Staates Israel, einen Schutzraum zu haben, ein geschütztes Gebiet, sich selber verteidigen zu können, wenn es notwendig ist. Gehst du diesem Gedanken mit?
Tja, ich fände es schöner, man hätte irgendeinen Fleck in der USA gefunden. Dann hätten wir diese ganze Schlamassel nicht. Aber ja, das fing eigentlich noch viel früher an. Das fing vor 1900, soweit ich weiß, die Idee oder der Gedanke, die Juden wurden damals auch schon verfolgt. Apropos letztendlich, Juden und Palästinenser haben teilen das Gleiche, keiner will sie haben, komischerweise. Obwohl die wenigsten irgendwelche kennen. Diese Schicksal teilen wir eigentlich beide Seiten. Ja, man hat diese Fleck gefunden mit der Idee, dort konnte man vielleicht mal Ruhe haben. Aber Pustekuchen.
Pustekuchen. Da ist der 7. Oktober wahrscheinlich, so lese ich viele Nachrichten, für die Menschen dort, aber eben auch weltweit, ein unglaublich tiefer Einschnitt in das eigene Sicherheitsgefühl, beispielsweise in nicht nur in das eigene Leben, sondern in alle Gedanken von Zukunft auch.
Definitiv ist die Welt danach nicht die, die davor war. Für alle Israelis und ich bin sicher für alle Juden weltweit. Und für sehr viele Palästinenser. Das war eine Aktion, die nur stattfinden konnte, dadurch, dass sehr viele auf dem Weg versagt haben. Auf alle Seiten. Und das zeigte nur, dass all das, was man glaubt und hofft und einem versprochen wird, quasi, doch nicht so ganz stimmt.
Doch nicht so ganz stimmt.
Ja.
Schade, also ich habe mir noch nie gewünscht, dass ein solches Gespräch, ein Studiogespräch im Fernsehen stattfinden würde. Aber ich würde unseren HörerInnen das sehr wünschen, dich so beobachten zu können, gerade wie ich das hier im Studio kann. Diese Gelassenheit zum Beispiel, die du bei diesem krassen Thema, was wir hier besprechen, diese Gelassenheit, die du dabei ausstrahlen kannst.
Dankeschön, aber keine Chance vor der Kamera.
Nochmal?
Keine Chance vor der Kamera.
Möchtest du gar nicht?
Nee, um Gottes
okay.
Willen.
Ja, okay.
Um Gottes Willen.
Das ist natürlich unbedingt zu respektieren. Ich hätte unseren HörerInnen das halt gewünscht, aber selbstverständlich.
Wünsche ich auch, aber erst Weltfrieden.
Erst Weltfrieden, ja.
Ja, das ist... Ja, es diese Gelassenheit ist vielleicht manchmal trügerisch. Also ich bin bekannt für jemanden, der gelassen ist. Aber ich versuche einfach Sachen, die mir nicht nutzen, zu lassen. Und Dinge, mich aufzuregen, kann ich mich nicht erinnern, dass es mir jemals irgendwie geholfen hat oder genutzt hat, ja. Außer dem Herzinfarkt vielleicht etwas näher gekommen zu sein und deswegen lasse ich das lieber.
Okay. Da spricht natürlich auch eine große Lebenserfahrung.
Da kommen wir zum Alter wieder, ja.
Okay. Viele Seiten haben versagt. und das Ergebnis war der 7. Oktober. So fasse ich deine vorletzte Aussage nochmal zusammen.
Ja, mehr oder weniger.
Wollen wir da ins Detail gehen?
Wir können ins Detail gehen. Es ist, man kann das auch relativ einfach vielleicht beschreiben, indem, habe ich neulich mit einem Freund darüber gesprochen. Meiner Meinung nach haben sowohl die Israelis als auch die Palästinenser, kann man jeweils in zwei Gruppen teilen. Man kann sie in sehr viele Gruppen, aber in zwei große Gruppen teilen. Bei den Palästinensern sind das die Hamas-Mitglieder und alle, die sie folgen und bejubeln. Und auf die andere Seite die das nicht tun. Und auf die israelische Seite die jetzige sehr radikale rechte Regierung mit alle, die sie gewählt haben und sie bejubeln. Und auch da wiederum die andere Seite. Wenn ich die Geschichte betrachte, dann würde ich sagen, dass die Gruppe, die Hamas und ihre Anhänger auf die eine Seite und die jetzige israelische Regierung und ihre Anhänger auf der anderen Seite letztendlich das gleiche Ziel haben aus ihrer Sichtweise. Die eine Gruppe will das Land für sich haben ohne die andere und die andere genauso. Und die anderen Gruppen auf jeweils jede Seite hätten sich vielleicht auch gewünscht, wenn sie das dürften, dass die anderen gar nicht existieren. Aber die erkennen die Realität. Es sind da zwei Völker. Keiner hat vor, wegzugehen. Da muss man mindestens nebeneinander leben, wenn nicht miteinander. Aber mindestens nebeneinander, damit kann man schon anfangen, ohne sich gegenseitig weh zu tun. Und so teile ich eigentlich die Seiten nicht in Pro-Palästina oder Palästina und Israel, sondern zwei Gruppen in Israel und zwei und Palästina und zwei Gruppen in Israel und Palästina, die dagegen sind. Also das ist, ich teile das nicht in rechts und links, sondern im Norden und Süden.
Okay.
Sozusagen.
Norden und Süden. Schon vor dem Wort hatte ich die nächste Frage im Kopf, nämlich aus allem, was ich gelesen habe und aus mindestens einem Gespräch habe ich erfahren, dass im Süden Israels in den Kibbuzen, die angegriffen worden sind durch die Hamas, und angegriffen ist schon fast ein relativierendes Wort, die in dieser Weise angegriffen worden sind, besonders viele Menschen von dem Pogrom der Hamas betroffen gewesen sind, die sich aktiv für Verständigung eingesetzt haben, über die Grenzen hinweg für Verständigung eingesetzt haben, die Kontakt in Gaza gesucht haben, um Menschen dort zu helfen, beispielsweise für Krankentransporte nach Israel und viele andere Dinge. Und genau diese Menschen in diesen organisierten Kibbuzen sind besonders stark angegriffen worden mit dem Massaker der Hamas. Das sind Dinge, die ich gelesen und gehört habe aus Gesprächen.
Das bestätigt meine These, dass sowohl die Hamas als auch die israelische Regierung, die jetzige, kein Interesse an Frieden haben. Sie leben nur dadurch, dass da dass der Konflikt weiter besteht und dass da Kriege gibt. Das ist deren Motto. Das ist das, was sie treibt letztendlich.
Ja.
Das bedeutet, wenn die Hamas-Leute haben Leute umgebracht, die die andere Gruppe auf der palästinensischen Seite geholfen haben, jetzt sind die nicht mehr da zum Helfen. Das ist, es sind auch sehr viele, da wird hier sehr wenig darüber geredet, wie viele Inlandsflüchtlinge in Israel gibt. Also es gibt sehr viele Leute, die um Gaza rum gelebt haben, die ihre Häuser verlassen haben, beziehungsweise vertrieben worden sind. Die Häuser sind verbrannt, zum Teil die ganze Familie dort massakriert, da kann man nicht mehr wohnen in so einem Ort. Die sind dort alle weg, mussten in Hotels und alle möglichen Plätze untergebracht werden. Und gleichzeitig fing die Hisbollah an, vom Norden zu schießen, von Lebanon aus. Deswegen wurden diverse Städte und Orte im Norden Israel evakuiert. So dass es, ich weiß nicht genau, aber das sind so um die mehr als 200.000, soweit ich weiß, Inlandflüchtlinge, also Israelis, die im Land sind, die ihrer Arbeit nicht nachgehen können, die kein Zuhause haben, die nicht wissen, auch wann sie zurückkommen sollen. Darüber redet man wenig hier, finde ich.
Ja. Bevor wir diese Situation uns genauer angucken, habe ich eine ganz für mich noch sehr schon seit 5 Monaten ungefähr bewegende Frage. Neben dem sehr überlegten und sehr geplanten Überfall der Hamas gibt es immer wieder mal Nachrichten darüber, ich glaube die ersten sind in den USA veröffentlicht geworden, dass die Armee die Grenze gar nicht wirklich geschützt hatte, sondern in Teilen, gerade die erfahrenen Abteilungen der Armee, abgezogen gewesen sind und gar nicht in der Lage waren, die Armee selbst gar nicht in der Lage war, mit den unerfahrenen und nicht ausgebildeten für diese spezielle Grenzsituation nicht ausgebildeten Kräften diesem Überfall irgendwas entgegensetzen zu können. Was weißt du darüber? Haben diese Nachrichten, wo man ja immer sehr vorsichtig sein muss bei solchen Nachrichtenlagen?
Also auch das, was ich weiß, basiert auf Lesen und Hören. Das bedeutet, es ist alles mit einem großen Fragezeichen versehen. Aber trotzdem muss ich mir irgendeine Meinung bilden oder mindestens muss ich an irgendwas glauben, das richtig ist. Sonst wird man wahnsinnig, wenn man absolut nichts glauben kann. Was mein Verständnis mir sagt und von allen Informationen, die ich bis heute habe, ist das so, dass durchaus Informationen gab, da muss man verstehen, an der Grenzen sitzen viele, sehr oft Frauen, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als auf die andere Seite zu schauen. Mit Computerkameras, Mikrofone, was auch immer. Und die haben schon signalisiert, dass irgendwas am Entstehen ist. Und es waren diverse israelische Offiziere, also deren Vorgesetzten oder sowas, die es nicht weitergetragen haben, beziehungsweise haben das nicht für spruchreif gesehen. Wo wir heute wissen, war ein großer Fehler. Parallel dazu war das war ein jüdischer Feiertag zu der Zeit, wurden die Einheiten, die die Grenze beschützen sollen, wurden tatsächlich abgezogen, um die Siedler im Westjordanland während der Feiertage zu schützen. Und deswegen war die Grenze eigentlich nicht geschützt. Also das, was du gehört hast, ist, wenn das ist, soll stimmen.
Ja, okay. Wirft ein Schlaglicht auf die, wie soll man sagen, Zuverlässigkeit dieser Regierung letztendlich.
Welche Zuverlässigkeit?
Naja.
Ja, diese Regierung hat Israel geschadet wie kein vorher. Im Land, im Ausland, egal wo. Das ist eigentlich letztendlich genauso wie die Hamas die Palästinenser schadet. Auf die gleiche Weise schadet die jetzige israelische Regierung dem israelischen Volk. Ich sehe da keine Unterschiede.
Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir die Sendung beendet hatten, unsere gemeinsame erste Sendung im Oktober. Ich glaube, das war der 18. Oktober. Ich habe
Das kann sein.
gestern noch mal nachgeschaut, und meine mich zu erinnern, dass ich den 18. gesehen habe. Waren wir noch unten auf der Straße und haben letztes Gespräch, geführt bei unserer Verabschiedung. Und da hast du mir nochmal auf deinem Smartphone die Organisationskanäle gezeigt, über die die Menschen im Oktober letzten Jahres sich organisiert haben, um überhaupt zivile Hilfe zu
Ja,
organisieren.
genau. Das machen die immer noch.
Vielleicht erzählst du da, ausgehend auch von den 200.000 Binnenflüchtlingen, erzählst du darüber noch unseren Hörerinnen und Hörern, wie das jetzt eben vonstatten geht.
Also, viele Leute sind natürlich aus ihren Häusern raus und sind inzwischen entweder bei Familien oder Freunde oder in Hotels untergebracht worden. Also die leben im Hotel, ganze Familie in einem Zimmer mit Hund und Katze womöglich und haben dann in dem Moment keine Gefahr mehr. Stellen Sie, das bedeutet, die Organisationen, die für die so gesorgt haben am Anfang, die heute immer noch tätig sind, haben ein bisschen umgeschwenkt und haben wieder angefangen, das zu tun, was sie vorm 7. Oktober getan haben, und zwar Demos zu organisieren gegen die jetzige Regierung. Und das passiert jetzt wieder. Da war gerade eine viertägige Demonstration in Jerusalem, eine ganz große, wo eine Zeltstadt um die Knesset errichtet worden ist. Und das machen diese Organisationen jetzt eigentlich überwiegend, so wie ich das mitbekomme.
Ja, ich versuche nochmal, also den einen Schritt davor. Auf deinem Smartphone hast du, das erinnere ich noch sehr, erzählt, wie Gruppe X, meinetwegen in Tel Aviv, Kontakt hat zu Gruppe Y im Süden
Ja.
und sagt, was braucht ihr? Welchen Transport müssen wir organisieren, damit ihr von da wegkommt?
Genau, das findet immer noch statt. Der Bedarf ist natürlich ein bisschen, also da ist weniger Bedarf jetzt, weil sehr viele Leute wurden schon versorgt und sind irgendwo angekommen. Aber das gibt's immer noch. Also ich komme aus einem Kibbuz und dort gibt es auch Menschen, die das gar nicht über diese Organisation machen, sondern von sich alleine Sachen organisieren. Und ich sehe immer in alle möglichen WhatsApp-Gruppen, da gibt es Stellen und Leute bringen dort, ob die einen Kühlschrank, den sie nicht brauchen, oder es kommt eine Familie, die wiederum doch irgendeine Wohnung gefunden hat und darf aus dem Hotel raus und die kommen in eine Wohnung und die Wohnung ist nicht eingerichtet. Und sie haben nichts. Kein Bett, nichts zum Kochen, gar nichts. Und dann fängt man an, wieder solche Sachen zu sammeln, um das dorthin zu bringen. Und das findet sowohl über diese Organisation als auch schon sehr stark Privatmenschen, die sowas organisieren.
Mich lässt das deswegen auch nicht so sehr lo nicht los, weil ich mir vorstelle, da ist eine ganze Bevölkerung, die nimmt das, was üblicherweise staatliche Strukturen machen, in die eigenen Hände
Ja.
Und das ist für mich jedenfalls so auch gleichzeitig ein Gründungsmythos dieses Landes Israel. Kibbuzim, glaube ich, sagt man.
Ja, genau.
Die anfangen quasi nur mit ihren ganz einfachen Mitteln, mit ihren Händen quasi ihr Leben zu organisieren und nichts vorfinden, außer vielleicht irgendwelches Material, was irgendwo ist oder irgendwo herkommt. Und das zeigt ja auf der einen Seite das, was du eben beim letzten Mal auch ausgeführt hast. Der Staat ist dazu überhaupt nicht mehr fähig und überhaupt nicht in der Lage, das zu tun. Aber die Menschen sind in der Lage. Sie organisieren sich, sie nehmen das gemeinsam in die Hand und schaffen damit ganz viel Überleben, ganz viel überhaupt wieder ein geregeltes Leben zu finden, rauszukommen aus den traumatischen Situationen, mit dieser Organisations- und Aufbauarbeit auch ja, Perspektiven überhaupt zu schaffen und so. Deswegen hat mich das so sehr auch noch eingenommen.
Ja, das ist, man muss sich vorstellen, ein Deutscher kann, wenn irgendwas in Deutschland ihm nicht gefällt oder wenn irgendwas nicht funktioniert oder der hat die Schnauze voll, da kann er nach Italien gehen oder nach Holland oder wo auch immer hin und kann dort arbeiten und sich eine Wohnung suchen und weiterleben. Ein durchschnittlicher Israeli, der nicht wie ich vielleicht auch die deutsche Staatsangehörigkeit hat, sondern nur die israelische, kann nirgendwo hingehen. Es gibt kein Land drumherum, wo er hingehen kann und auch nicht nach Deutschland oder Italien oder Holland. Das bedeutet, die Menschen haben keine andere Wahl, als dort zu überleben. So fing das an, indem sie zum Teil vertrieben worden sind von anderen Ländern. Und so ist das auch heute. Das bedeutet, dass tagtäglich ist eigentlich ein Überlebenskampf. Dadurch, dass sehr viele Feinde um einen rumleben, diverse, die immer nur damit beschäftigt sind, einem das Leben schwer zu machen und am liebsten weghaben wollen von der Karte, ist man gezwungen zu improvisieren. Das ist etwas, was dem durchschnittlichen Deutschen ungeheuer ist, gar nicht anliegt. Improvisieren kommt gar nicht in Frage, entweder richtig oder gar nicht. Und das machen viele Israelis. Das bedeutet, wenn irgendwas nicht funktioniert und soll funktionieren, dann nimmt man das in die Hand und dann macht man das einfach. Hier hätte man wahrscheinlich darüber diskutiert. Hier hätten gar nicht solche WhatsApp-Gruppen entstehen können wegen Datenschutz oder was auch immer. Das interessiert keinem in dem Moment. Das ist auch nach dem Moment interessiert das keinem in Israel, aber besonders in so einem Moment hat auch nichts zu interessieren. Es gibt Prioritäten, aber vielleicht für dich kommt das ein bisschen überraschend vor, weil ein Deutscher, glaube ich, gar nicht in der Lage ist, so zu improvisieren und zu denken, dann mache ich das einfach. Da muss man erstmal klären und fragen und debattieren und diskutieren und so weiter und dann vielleicht irgendwann mal. Und das ist in Israel nicht. Erstmal macht man und danach kann man noch reden, wenn man Lust hat dazu.
Und die Kraft.
Genau.
Und jetzt tatsächlich habe ich das in den letzten Tagen auch wahrgenommen. Jetzt beginnen die Demonstrationen wieder. Ich habe mal einem Freund, einem Kollegen hier im FSK gesagt, wenn dieser Krieg vorbei ist, dann wird Netanjahu weggefegt sein.
Ich hoffe lange vorher.
Okay. Was wir gesehen haben vor dem 7. Oktober, war ja eine enorm starke Bewegung, zivilgesellschaftliche Bewegung, die ernsthafte und echte demokratische Rechte eingefordert hat. dass diese Bewegung nicht weg ist, müsste so rein physikalisch-logisch sowieso klar sein. Aber natürlich hat man sich gefragt, wann ist der Moment, an dem sie wieder da ist und welche Ziele stellt sie sich, welche Chancen bestehen.
Also die Bewegung war nie weg. Sie hat nur, wie ich gesagt habe, improvisiert. Und ab dem 7. Oktober war nicht der Sturz der Regierung an der ersten Stelle, sondern die Befreiung der Geisel. Ist immer noch an der ersten Stelle von diesen Leuten. Man hat während des ganzen Kriegs bis jetzt, nachdem man vom Schock sich nicht erholt hat, aber die Realität ins Auge geschaut hat, hat man angefangen zu demonstrieren für die Befreiung der Geisel. Dass man alles tun soll, um die Geisel zu befreien. Dass das wichtiger ist, als die Hamas zu zerstören zum Beispiel. Das bedeutet, die Bewegung war die ganze Zeit da. Sie hat nur ihre Prioritäten mal kurz umgedreht. Und jetzt, wo man sieht, dass wahrscheinlich mit dieser israelischen Regierung keine Befreiung der Geisel bevorsteht, switchen sie wieder um und parallel zu der Demos für die Befreiung demonstrieren sie jetzt weiterhin für Neuwahlen.
Die Befreiung der Geiseln, Netanyahu sagt ja, oder bestimmt, also leider komme ich jetzt auch so in den Modus, das immer auf eine Person sozusagen zu zentrieren, aber es ist ja ein politisches Kräfteverhältnis und diese Seite sagt, das machen wir militärisch. Eigentlich so für mein entferntes Beobachten haben die Monate seitdem gezeigt, dass es eben nicht geht militärisch.
Ich glaube auch, dass es in dem Fall militärisch nicht gehen wird, weil rein theoretisch schafft man in die allerletzte Tunnel zu kommen, wo meinetwegen alle Hamas-Oberhäupte mitsamt alle noch lebende Geiseln und ich weiß, keiner weiß genau, wie viele es sind, wenn es überhaupt welche noch gibt, sich befinden, wenn man schaffen wird, dahin zu kommen. In der letzten Sekunde, wenn die Hamas-Leute sehen werden, dass die keine andere Wahl haben, dann werden sie sich mit den Geiseln umbringen. Das bedeutet, die Geisel leben befreien, nur militärisch sehe ich keine Chance. Diplomatisch gesehen sehe ich auch wenig Chancen, ehrlich gesagt. Obwohl ich mir das wünsche, aber entspricht nicht der Realität.
Ja. Wie wird das besprochen? Gerade in der Opposition, in der Bewegung, welche Debatten, welche Szenarien werden da besprochen?
Also man versucht natürlich andere Länder dazu zu bewegen, Druck auf die israelische Regierung auszuüben, um die Geiseln zu befreien, also um irgendwelche Deals zu machen, um die Geiseln zu befreien. Man muss aber verstehen, dass in dem Moment, wo der Krieg vorbei ist, ist das das Ende dieser Regierung, spätestens dann. Sie haben kein Interesse, dass das vorbei ist. Und der Druck, der aus den USA kommt, ist jetzt zum Beispiel, weil Biden vor irgendwelche Wahlen steht. Also der verliert Stimmen. Das ist eine verzwickte Situation. Also die Hauptakteure dieses Krieges haben kein Interesse am Ende dieses Krieges.
Den Krieg zu beenden.
Ja, leider.
Ja. Das ist eine sehr bittere Wahrheit.
Ja, Genauso wie Putin keinen Sinn hat, den Krieg zu beenden.
Ja.
Das ist.
Also da muss ich mir die Bemerkung erlauben, auch die Gegenseite hat ein Interesse.
Alle normalerweise haben irgendwelche Interessen, aber ja, in der israelischen Seite ist das auf jeden Fall das definitiv beide regierende Seiten.
Ja. Ja. Trotzdem frage ich nochmal, in der Opposition, ne, in dieser Bewegung, ich glaube, nach wie vor, die ist natürlich auch heterogen, diese Bewegung. Und ich behaupte, ist ein zu starkes Wort, ich nehme an, dass es in der Bewegung eben auch viele gibt, die mit dem Militär weiterhin Hoffnung verbinden.
Definitiv, das Militär wird letztendlich von der Regierung gesteuert, mehr oder weniger. Der hat zwar bestimmte Bereiche, wo ein Militär überhaupt selbst entscheidet, also die Entscheidung in der Hand hat, aber dahinter steht immer die Politik.
Mhm.
Das ist noch.
Was, wenn nicht mehr noch?
Naja, dann ist das, glaube ich, nennt man Putsch, oder? Wenn der Militär übernimmt.
Ah,
wenn das Militär
verstehe,
übernimmt,
verstehe.
Ja. Aber das ist in Israel
unwahrscheinlich?
Sehr unwahrscheinlich.
Ja,
sehr
ja.
Unwahrscheinlich.
Weil auch demokratisch orientierte Kräfte sich eher dann mit der Zivilgesellschaft verbinden würden. Also im Militär demokratisch orientierte Kräfte. Sich.
Auch das und auch da muss man wissen, dass vielleicht in dieser Regierung tatsächlich nicht die Mehrheit, aber sehr viele Menschen nicht, aber auch in dieser Regierung, die meisten Politiker waren Soldaten, weil es in Israel eine Militärpflicht gibt. Also sehr viele Politiker waren Soldaten, waren Offiziere, haben Einheiten geleitet, waren hohe Offiziere zum Teil. Man hat in Israel eine ganz andere Verbindung zum Militär als hier.
Ja. Nochmal die Frage nach den Szenarien in der Bewegung.
Ja.
Ja, sagen wir mal so. Welchen Plan gibt es, um realistisch erreichen zu wollen, die Geiseln zu befreien?
Also ich glaube, es gibt sowieso im Moment sehr wenig Pläne, wenn überhaupt. Man lebt denn, also habe ich das Gefühl mindestens und von dem, was ich mitbekomme, man lebt im Moment. Ich kriege natürlich nicht alles mit, nicht alles steht in der Zeitung und nicht alles, was da steht, ist richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass alles ziemlich planlos ist.
Okay. Welche Hoffnung?
Hoffnung. Weltfrieden. die Hoffnung ist auch sehr klein geworden, muss ich ehrlich sagen. Also ich hoffe sehr, sehr, dass die israelische Regierung so schnell wie möglich verschwindet. Und dass es Neuwahlen gibt. Das ist in meinen Augen, es ist sehr schwer zu sagen, wichtiger als die Geiselbefreiung, weil wäre dort mein Kind in Geiselhaft, weiß ich nicht, ob ich das auch so gesagt hätte. Aber realistisch gesehen geht es um 100 und etwas Menschen und natürlich ihre Familien und auf der anderen Seite ein gesamtes Volk. Und deswegen werde ich die Absetzung der Regierung als im Vordergrund setzen.
Aber genau diese Konfrontation dieser beiden, dafür gibt es bestimmt einen politischen Fachbegriff, dieser beiden Ziele.
Mit Sicherheit.
Genau die Konfrontation dessen, wie wird die diskutiert in Israel?
Es ist auch sehr gespalten. Also die Regierung hat geschafft, tatsächlich das Volk auch sehr zu spalten. Es gibt welche, die noch rechter geworden sind, als sie waren, sozusagen, oder überhaupt geworden sind. Ich kenne viele Menschen, die eigentlich die gleiche Meinung sind wie ich, die aber zum ersten Mal in ihrem Leben plötzlich Hass gespürt haben, was für sie auch ein neues Gefühl war, womit sie nicht so richtig umgehen konnten. Das verunsichert sehr viele Menschen. Es ist echt sehr schwer zu sagen, was da, das ist. Ich glaube, also viele hoffen natürlich, wollen die Geisel frei haben. Viele wollen danach, dass ein Plan ist für die Gaza, für den Gazastreifen, dass es endlich mal an zu Zwei-Staaten-Lösung kommt. Aber da sind viele Leute, die vielleicht nicht ganz abgeneigt davon waren vorher, vom 7. Oktober, sind jetzt dagegen. Also das hat schon dann, ja, was bewegt.
Ja. Nochmal zu dem Begriff Plan. Eine Opposition, eine oppositionelle Bewegung, die gezeigt hat, dass sie zivilgesellschaftliche Strukturen schaffen kann, die staatliche Strukturen ersetzen können, kann ja auch selber Regierung. Hätte vielleicht einen Plan, der nicht nur sagt Neuwahlen, sondern wir bauen jetzt eine ganz neue Struktur.
Von, ja, Neustruktur, davon höre ich nichts. Man hält an die Zwei-Staaten-Lösung fest, sozusagen. Es wird eine neue Struktur dann sein, letztendlich. Aber es ist sehr schwierig, es sind nicht nur beide Seiten daran beteiligt, sondern sehr, sehr viele mehr Akteure in der Welt, die ihre Interessen spielen. Und das reicht nicht, wenn es eine neue Regierung in Israel gibt, meinetwegen aus der Opposition jetzt, ohne die USA, ohne Europa, können sie auch nicht viel machen.
Ja.
Das ist, sein Einfluss kommt von überall. Das ist
Iran.
Iran. Definitiv.
Ja.
Definitiv, ja.
Etwas, was, glaube ich, in Deutschland, weil Deutschland ist Deutschland und Deutsche sind Deutsche und Deutschland ist groß und Deutschland ist mächtig. Deutschland macht viele Dinge, die gar nicht hinterfragt werden in der eigenen Bevölkerung. Was in Deutschland eben nie gesehen wird, nicht so wirklich jedenfalls gesehen wird, ist, wie klein ist Israel?
Wie das Bundesland Hessen, glaube ich, von der Fläche her.
Und die Bevölkerungsgröße ist, glaube ich, 2 Millionen oder 4 Millionen.
Von das, Israel?
Ja.
Das sind 10 Millionen.
10?
Ja, ungefähr, okay. Alles zusammen, ja.
Ja.
9 oder 10.
Es gab einen Vergleich, den ich damit anspielen wollte, der tatsächlich irgendwie der Bevölkerungszahl eines Bundeslandes in Deutschland. Vielleicht hat Hessen 10 Millionen, das weiß ich nicht.
Ich glaube, von der Fläche her ist Israel so groß wie das Bundesland Hessen, okay. Von den Quadratkilometer her.
Ja. Wenn man sich das mal überlegt, in Deutschland, dann ändert sich eigentlich die Perspektive. Dann kommt das dabei raus, was du gerade auch geschildert hast. Dieses Land wird nie allein autonom sozusagen eigene Politik gestalten kann, sondern befindet sich in der Abhängigkeit von Großmächten. Wie zum Beispiel ja auch Kurdistan oder so. Also das ist eine große politische Frage, ob es mal Autonomie für Kurdistan geben kann. Und diese Frage ist seit 100 Jahren nie ablösbar gewesen von Großmachtpolitikern und Großmachtinteressen. Das wollte ich mal so ein bisschen ins Verhältnis stellen.
Ich glaube schon, dass es eine Autonomie geben kann. Israel ist schon in der Lage, für sich selbst zu sorgen, werde ich mal behaupten. Mhm. Finanziell hätte es wahrscheinlich auch noch irgendwie hingekriegt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber vom Wissen her, von Know-how her, von den Möglichkeiten, also technische, wissenschaftliche Möglichkeiten, überhaupt kein Problem. Ich glaube aber, dass sehr viele Großmächte drumherum gar kein Interesse daran haben. Und ja. Deswegen, das ist aber, die Stunde reicht dafür nicht, glaube ich.
Nee, das ist wahrscheinlich nochmal, aber wir haben noch ein paar Minuten. Ich gucke gerade auf die Uhr. Nee, aber das ist tatsächlich ein Megathema auch. Auch die ganze Geschichte ja schon, ne? Ursprünglich mal unterstützt von der Sowjetunion und vom real existierenden Sozialismus. Und später dann vom Westen, USA an der Spitze, ja. Hat ja schon auch gezeigt, das passiert alles in weltpolitischen Zusammenhängen. Und diese sind natürlich immer jeweils mit eigenen Interessen da drin, die Großmächte.
Definitiv, man sieht auch in Deutschland, so groß wie Deutschland ist und mächtig Deutschland ist und größte Volkswirtschaft in Europa und so weiter, wie viele Sachen passieren hier und werden beeinflusst von Großmächten, andere Großmächte.
Ja.
Ob das von Russland ist, ja. Ob das von China ist. also das, ich glaube, das nennt man Globalisierung.
Ja. Wie gesagt, haben wir, jetzt sind es noch 7 Minuten. Wir haben damit am Schluss nochmal die Möglichkeit, ein bisschen zusammenzufassen, ein bisschen Perspektive, vielleicht auch für die nächsten Wochen schon, ne? Du hast ja vorhin davon gesprochen, es gab 4 Tage lang Demonstrationen.
Ja.
Ich gehe eigentlich davon aus, dass damit der Beginn gesetzt ist, wieder für ein Wachstum der Bewegung.
Ja, Wachstum der Bewegung. Da gibt es schon diverse Politiker aus der Opposition, die auch ihre Stimme für Neuwahlen erheben. Also es ist, die Bewegung ist in Bewegung.
Okay. Genaueres dazu, also meinetwegen Tag X, großer Sternmarsch irgendwohin oder so.
Das weiß ich nicht, findet sehr spontan statt. Also das ist immer, es ist nicht Wochen vorher irgendwie geplant oder sowas.
Ja.
Das, es kommt in die sozialen Medien raus. Aha. Wir treffen uns da und da und dann treffen wir uns da und da und dann ist das, und das ist von heute auf morgen sehr oft.
Ja. Ja.
Da sind dann Busse, die Leute sammeln. Mhm. Und man kann sich überall eintragen online. Die Digitalisierung ist sehr viel fortgeschrittener als hier.
Okay.
Und ja, das ist, in Israel hat man nie irgendwas, also kein Israeli plant irgendwas langfristig. Hm. Wenn ich jemandem erzähle von meiner Bekannten oder Freunde, dass ich ein Flugticket für, keine Ahnung, für Urlaub in 5 Monate gekauft habe, dann fragen sie mich, woher weißt du, dass du dann dahin fliegen kannst? Das ist,
Ja, ich kann es mir vorstellen. Bleiben 5 Minuten und in den 5 Minuten würde ich dich bitten, nach draußen zu geben an unsere Hörerinnen und Hörer, verbunden mit dem Wunsch nach Weltfrieden,
Ja.
weil das weiß ich jetzt, dass das dein erstes Wort sein würde. Was wünschst du dir? Was würdest du dir vorstellen, was kann an Hilfe und an Solidarität für die Menschen dort aus Deutschland möglich sein?
Und das in 5 Minuten. Ich glaube, das meiste wäre Verständnis. Ich erlebe viele Menschen, die Meinung bilden, ohne Verständnis zu haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt Leute, die gehen auf Demos und schreien irgendwelche Parolen und wissen gar nicht, was dahinter ist. Ich hätte mir gewünscht, dass die Menschen sich mehr mit dem Thema beschäftigen, sich dann wirklich eine Meinung bilden und dann können sie diese Meinung auch sehr gern vertreten, auch wenn das nicht meine Meinung ist, das ist egal. Aber Verständnis haben für Sachen, also nicht einfach hinterherlaufen, nicht alles glauben, sondern alles, das heißt auch nicht alles nicht glauben. Es gibt nicht nur rechts und links oder schwarz und weiß, es gibt noch sehr viele Farben dazwischen. Also einfach sich Gedanken machen über Sachen und ihre eigene Meinung dazu bilden oder halt nicht. Aber dann auch nicht dumm rumreden. Das kann ich schwer ertragen, wenn Leute auf eine Demo gehen und schreien From the river to the sea. Und wenn ich frage, welcher Fluss und welcher See, welches Meer, wissen sie nicht, wovon ich rede. Und sagen, ich habe das Schild da hinten am Stand geholt oder sowas. Ich kann mit sowas nichts anfangen. Also ich wünsche mir, dass die Menschen Verständnis haben würden, dass sie, dafür muss ich mich mit Themen beschäftigen. Und helfen, das wird schon sehr viel helfen. Für die Situation denke ich, dass Geld und solche Sachen, das sind immer Hilfen, die Symptome bekämpfen, aber nicht die helfen, aber nicht die Ursache. Das ist ja, und nicht hassen.
Nicht hassen.
Nicht hassen, vor allen Dingen nicht die, die auch geliebt werden können.
Ich glaube, mit dem Satz schließen wir die Sendung.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Shai.
Ich danke dir, Werner.
Der Job, ne, hier für FSK, in solchen Zeiten diese Worte auch hörbar zu machen. Vielen Dank.
Danke, ich auch.
Damit endet das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen für den heutigen Freitag. Und in wenigen Sekunden beginnt die Sendung No TV Raps, zu der wir jetzt rüberschalten in Studio 1. Wir hören uns wieder am Montag. Gutes Wochenende.